Liebe Gemeinde, wer von euch kennt das Ministerium für Glück und Wohlbefinden? Bitte schön, zeigst du uns das? Das Logo. Eine Initiative für bewusstes Leben und Glücksbesinnung. Natürlich gibt es das so offiziell als Ministerium nicht. Zwei Studenten von der Hochschule Mannheim hatten die Aufgabe, eine Kampagne zu kreieren, die die Wertehaltung innerhalb der Gesellschaft verändert. Das war die Aufgabe. Und sie haben ein Konzept erarbeitet und darin sagen sie Folgendes: Wir treten ein für den bewussten Blick auf unser Denken und Handeln, für ein System, in dem der Mensch zählt und nicht der Gewinn. Für eine Gesellschaft, in der wahres Glück zur erstrebenswerten Währung wird. Wahres Glück soll erstrebenswerte Währung sein. Wir wollen sinnlosen Konsum hinterfragen, eine Reduktion des Überflusses herbeiführen und nachhaltige Alternativkonzepte erarbeiten. Und sie sagen, sie spüren einen großen Bedarf, sich um die wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern, um das Glück und das Wohlbefinden. Und sie stellen die eigentlich rhetorisch gemeinte Frage: Sollte das Glück und sollte Wohlbefinden nicht unabhängig sein von Profit und von dem, dass sich immer alles lohnen muss? Und sie malen so ein Bild von Gesellschaft. Gesellschaft könnte doch heutzutage so aussehen, dass man sich wieder auf das Wesentliche konzentriert, ein Bewusstsein dafür bekommt, dass man zusammenhält, statt Konkurrenten zu sein, dass man den Konsum reduziert, also nicht immer noch mehr konsumieren muss und stattdessen halt mit mehr Zufriedenheit umgeht, dass man mit offenen Augen, mit positivem Denken, Vertrauen und Selbstwert durch die Welt geht und Zeit für das Miteinander entwickelt. Und nun haben die beiden Studenten versucht, durch große und kleine Aktionen Menschen auf dieses Thema Glück und Wohlbefinden aufmerksam zu machen und Menschen zum Nachdenken zu bringen und auch kleine Momente des Glücks zu schaffen. So haben sie beispielsweise ein sogenanntes Pickmob genannt. Also es gibt ja dieses Flashmob, wo relativ spontan, aussehend, aber organisiert Menschen zusammenkommen und irgendwas machen. So wie wir hier zum Beispiel beim Straßenfest das Tanzen gemacht hatten und alle haben dann mitgemacht und das Gleiche gemacht. Die haben auf dem Berliner Alexanderplatz Menschen dazu gebracht, mit Decken und gemütlichem Essen und Instrumenten sich in die Sonne zu setzen, auf diesen harten Stein und einfach ein bisschen Picknick zu machen. Ganz spontan. Man hat gesehen, dann, dass Leute da drumherum stehen und neugierig werden und alle mal ein bisschen entspannter waren. Also so ein ganz kleiner Moment des kleinen Glücks haben sie da geschaffen. Ein Moment, der den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Die beiden Studenten machen auch aufmerksam auf ein Land, auf das Land Bhutan in Asien. Ich habe mal eine Karte hier mitgebracht, damit wir unsere Geografiekenntnisse auffrischen können. Ein kleines Land, das interessanterweise eins der wenigen Länder ist, die ein Wirtschaftsmodell haben, das nicht auf unendlichen Wachstum ausgelegt ist. Wir leben in Deutschland, in Europa ja sehr davon, dass wir immer mehr konsumieren müssen, dass es immer wachsen muss. Bhutan ist eins der Länder, die so nicht leben in ihrem Land. Es geht da nicht um das Bruttosozialprodukt, sondern sie leben für ein sogenanntes Bruttonationalglück. Das wird gemessen. Es gibt eine regelmäßige Glücksumfrage. Es gibt eine Glückskommission. Die wertet die Umfrage aus und prüft die politischen Entscheidungen, ob sie dazu führen, dass die Menschen glücklicher sind. Das ist doch mal ein Konzept, oder? Und diese Glückskommission kann gegebenenfalls ein sogenanntes Glücksveto einlegen oder diese Projekte umändern, damit Gesetze und Programme und Projekte dazu führen, dass Menschen in dem Land Bhutan glücklicher sind und mehr Wohlbefinden haben. Das ist auch eine Art, sich mit dem Thema Glück zu beschäftigen. Eine interessante Art, finde ich. Wir beschäftigen uns ja mit der Jahreslosung, mit diesem Wort Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. So lautet die Jahreslosung, die wir im Psalm 73, Vers 28 finden. Und es gibt vieles, was uns glücklich macht. Die Sonne, die draußen scheint. Ich habe schon spaßeshalber vorgeschlagen, wir sollten doch den Gottesdienst verschieben und lieber erstmal gemeinsam jetzt im Deister spazieren gehen. Britta nickt. Du bist sofort dabei. Sonnenschein nach einem verregneten Tag, das gibt ein bisschen das Gefühl von Glück. Oder Erfolg bei einem Projekt, das wir angeleiert haben, bei dem wir mitgemacht haben. Das Lächeln eines Kindes. Oder wenn wir ein Geschenk erhalten. Das macht glücklich, vor allem wenn es ein schönes Geschenk ist. Oder wenn wir jemandem helfen können und es dem Menschen, nachdem er unsere Hilfe erhalten hat, tatsächlich besser geht. Das macht glücklich. Manche macht auch ein größeres Auto glücklich. Es gibt Leute, bei denen stößt dieses Wort Glück eher so auf negative Gefühle, weil es so oberflächlich scheint, zu profan, zu banal, zu weltlich. Gucken wir uns mal die Wortbedeutung von Glück an. Ursprünglich meint Glück einen juristischen Beschluss. Im Laufe der Entwicklung hat sich das ein bisschen umgeändert, grundsätzlich in etwas, was gut endet. Etwas nimmt einen guten Ausgang. Ein positives Schicksal, das meint Glück. Das hebräische Wort, von dem ja dieser Psalm ausgeht, hat das Wort Tov da drin. Wir kennen vielleicht Mazel Tov, Jiddisch bzw. Hebräisch, das sagt man bei Hochzeiten zum Geburtstag und wünscht viel Glück. Und wenn man das Wort Tov davon wegnimmt, Mazel, wir kennen das Wort Schlamassel, das ist was Negatives, das kommt alles daher. Tov als Grundlage für die Übersetzung Glück, aber man kann das Wort Tov auch noch ganz anders übersetzen. Das hat eine viel, viel größere Breite noch. Es heißt zum Beispiel gut oder passend, da passt etwas zusammen. Freude, Güte, auch Segen. Es meint insgesamt, dass etwas gut ist, gut für mich in diesem Moment. Dieses Wort kommt in der Bibel zuallererst im ersten Schöpfungsbericht vor und Gott sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war Tov. Spitze, gut, passend, ja, das war's. Ein Mensch sagt über sich und sein Leben nun dieses Bekenntnis, Gott nahe zu sein, das ist Tov. Ich überlege gerade, ob das Wort Dufte vielleicht auch daher kommen kann. Es hat ja zumindest so vom Gefühl ein bisschen Ähnlichkeit, aber wahrscheinlich eher nicht. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist gut. Dieser Vers des Psalms 73 steht am Ende. Ein Fazit. Es ist ein Statement nach einem langen Weg. Anfang tut der Psalm anders. In Vers 1. Fridjof muss gut aufpassen heute, um hier auf PowerPoint zu zeigen, was ich gerade sage. Im ersten Vers beginnt der Psalm so, ein Lied Asafs. Gott ist gut zu Israel, zu allem, die ihm ganz vertrauen. Und da ist Tov dieses Gut. Gott ist gut. Das ist sein Statement, das hat er gelernt. Gott ist gut zu Israel, zu seinem Volk, das er sich selbst auserwählt hat. Das kann jeder aus dem Volk mitsprechen. Das hat man in der Sonntagsschule so gelernt. Das ist ein gläubiges Bekenntnis zu dem Gott, wie er ist und wie das Volk ihn kennengelernt hat. Sehr abstrakt, sehr undifferenziert, einfach eine theoretische Überzeugung. So ist Gott. Nun kommt das Wort gut am Ende wieder vor, im letzten Vers. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und da ist das Wort Glück. Dieses Wort gut. Es wird also immer auch mal anders übersetzt. Und diese beiden Verse 1 und 28 bilden so eine Art Klammer mit diesem Begriff gut, der den ganzen Vers zusammenhält. Und ich möchte mit euch mal diesen Weg dazwischen gehen. Wie kommt dieser Mensch von diesem, ich sag mal, offiziellen, unpersönlichen Statement zu dieser Erkenntnis, Gott nahe zu sein, ist mein Glück? Der Mensch ist einen langen Weg gegangen und ich möchte mit euch den Weg mal ein bisschen angucken. Dem Menschen passiert nämlich Folgendes. Er guckt sich um bei seinen Mitmenschen. Er guckt, wie sie leben und wie es ihnen geht. Wie sieht es aus auf der Welt? Und dabei sieht er Menschen, Luther nennt sie die Gottlosen, Die Übersetzung Hoffnung für alle sagt die Überheblichen. Ich persönlich finde am besten die Übersetzung Skrupellosen. Die Menschen, die einfach so drauf losleben, ohne viel nachzudenken über Moral und Ethik, über Gott. So Menschen, die davon ausgehen, dass es wohl keinen Gott gibt, der sich großartig kümmert und insofern es auch egal ist, wie man sich verhält. Und insofern kann man ohne religiöse oder ethische Bedenken einfach auf das eigene Wohl gucken und gucken, dass man selber Glück hat und erlebt. Also dieser Mensch guckt sich diese Menschen an, ich sage jetzt einfach mal die Skrupellosen, und sieht, dass es ihnen gut geht. Sie führen ein gutes Leben, ein Leben ohne Skrupel. Und eine Frage quält ihn, als er das sieht: Was ist der Glaube an Gott wert, wenn Gott es zulässt, dass es denen, die nicht so eng mit Gott leben und seine Werte in dieser Welt umsetzen, dass es denen im täglichen Leben besser geht als denen, die doch versuchen, so Gottes Willen zu tun? Wie kann es sein, dass ausgerechnet diese Personen Erfolg haben, die nicht viel von Gott halten? Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das ist doch eine Frechheit, das ist doch gemein. Das geht doch nicht. Da kann man sich doch mal gepflegt drüber aufregen. Und das können wir auch. Es geht uns ja auch nicht immer viel anders. Der Psalmist ist abgrundtief enttäuscht von Gott. Das geht so nicht. Es gibt Menschen, bei denen alles klappt. Sie feiern Erfolg um Erfolg. Und oft sind solche Personen dann auch noch irgendwie beliebt und sehen auch noch gut aus. Das kann nicht sein. Das ist die Not des Psalmisten, diese Diskrepanz, die er sieht. Und jetzt hat er verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, das einfach zu verschweigen, so zu tun, als gäbe es kein Problem. Und da sind wir auch manchmal ganz gut drin. So das, was wir über Gott gelernt haben, das halten wir hoch. Aber das, wo es uns Not bereitet, weil wir sehen, aber das Leben ist manchmal anders und wir sehen, das passt nicht zusammen, das verschweigen wir manchmal. Es gibt dann mal Magengeschwüre oder einfach Glaubenszweifel. Der Psalmist sagt, das ist für ihn keine Lösung. Er verschweigt es nicht, er spricht es tatsächlich aus vor Gott. Und da sind die Psalmen uns ja oft ein Vorbild. Die sagen Gott Sachen, die würde ich mich nicht alle trauen zu sagen. Also er spricht offen aus, wie es ihm geht. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit für ihn. Er versucht zu verstehen, warum ist das eigentlich so? Und da gibt es nur einen kurzen Vers zu, in dem er quasi bekennt, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, weil ich Gott nicht verstehe. Und da würde ich sagen, kein Wunder. Denn Gott ist auch nicht immer leicht zu verstehen. Es gibt Dinge in dieser Welt, es gibt Dinge an Gott, sein Wesen, das von uns Menschen nicht wirklich ergründet werden kann. Gott ist schließlich Gott. Ich verstehe mich selber ja manchmal kaum oder euch oder andere Menschen. Wie kann ich Gott verstehen? Also der Mensch hier kommt schnell an die Verstehensgrenze. Das ist nicht sein Weg. Dann findet er eine andere Möglichkeit, zumindest probiert er mal ein Gedankenspiel. Was wäre denn, wenn ich einfach mitmache? Wie die Skrupellosen. Ich ändere mein Leben und lebe einfach so wie sie. Ich tue so, als gäbe es keinen Gott, als gäbe es niemanden, der hinterher sein Urteil spricht, der das beurteilt, was ich tue und wie ich lebe. Ich mache da einfach mit. Wenn mir mein anständiges Leben, mein Leben in der Nähe Gottes schon nichts bringt, dann mache ich da mit. Und ohne dass er das begründet, sagt er, das ist keine Lösung für mich, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich kann da nicht einfach mitmachen. Und dann kommt der Knackpunkt, dann kommt die Wende in diesem Psalm. Der Schlüsselvers ist für mich dazu Vers 17. Da heißt es, ihr könnt es mitlesen, da ging ich in Gottes heiligen Tempel. Der Psalmbeter wechselt seinen Platz. Er vollzieht einen Ortswechsel. Das ist sein Weg, den er geht. Das ist jetzt der Schritt, der für ihn die richtige Handlungsmöglichkeit ist. Und da passiert Folgendes. Er begegnet Gott. Das ist ja erstmal für Menschen des Alten Testamentes ich sag mal, eher eine Seltenheit. Wir haben eben noch kurz gehört, dieses Beispiel von Elia, der Gott begegnet, in einem leichten Säuseln, in einer feinen Stille, heißt es manchmal übersetzt, genau. Vor allem Menschen, die nicht in Jerusalem in der Nähe des Tempels lebten, hatten nicht oft die Möglichkeit, zum Tempel zu gehen und da Gott zu begegnen. Und man begegnete Gott normalerweise im Tempel. Die Gemeinschaft mit Gott, das Spüren, dass Gott da ist, erleben einzelne Menschen in der Bibel schon im Alten Testament, aber das war doch immer sehr speziell. Nicht jeder Mensch war Abraham, der durch drei Fremde da Besuch von Gott bekommen hat. Das ist schon eher die Ausnahme gewesen. Dieser Mensch geht in den Tempel und erlebt Gott. Ganz plötzlich spürt er wieder, Gott ist da. Wahnsinn. Gut, er sagt es nicht so, aber ich versuche mal so Worte dafür zu finden, was dieser Mensch erlebt. Gemeinschaft mit Gott ist das, was ihm da begegnet. Das ist das eine. Das andere, er begegnet anderen Glaubenden. Er war ja nicht allein im Tempel. In den Tempel durften nur Menschen, die auch so mit Gott unterwegs waren. Die anderen durften da ja gar nicht rein. Also er hat in diesem Tempel Gemeinschaft mit Glaubenden, die auch mit Gott unterwegs sind, so wie er. Und erlebt diese Begegnung als eine heilsame Begegnung. Er erlebt die Gemeinschaft der Glaubenden ganz neu. In der Krise erlebt er an sich selber, dass Gemeinschaft gut tut. Er gewinnt eine neue Sicht, er wird erinnert an das, worauf es ankommt und dass er nicht alleine ist. Da sind noch andere, die auch unterwegs sind. Geistliche Gemeinschaft ist heilsam. In ihr können wir Gott erleben. Und das Dritte, das passiert, ist, dass er seine Perspektive ändert. Dieser Mensch entscheidet sich dafür, nicht in seinem Weltschmerz unterzugehen, sondern er entscheidet sich dafür, die Perspektive Gottes mal einzunehmen. Wie sieht Gott eigentlich das Ganze, so sein Problem? Wie sieht Gott das Leben dieser Menschen, über die er sich so aufregt? Und wie sieht Gott das Leben der Menschen, die mit ihm unterwegs sind? Also dieser Ortswechsel hilft dem Psalmisten, auch einen Gedankenwechsel vorzunehmen. Sicher wird nicht alles anders. Seine Probleme verschwinden ja nicht gleich. Man wird auch nicht gleich gesund und findet sofort Arbeit, nur weil man diesen gedanklichen Ortswechsel und Perspektivwechsel vornimmt. Aber aktiv die Nähe Gottes zu suchen, kann ein erster Schritt sein auf dem neuen Weg, auf einem Weg mit Problemen klarzukommen. Denn Gottes Perspektive, das sagt ihr, ihr müsst mal den ganzen Psalm zu Hause in Ruhe lesen, Gottes Perspektive ist eine andere als seine. Gott beurteilt anders. Der Mensch, der dieses Problem hatte, sieht ja nur die Situation. Im Moment geht es denen gut und uns geht es schlecht. Und das ist nicht richtig. Hat er ja auch recht irgendwie. Er nimmt die Perspektive Gottes ein und Gott sieht das ganze Leben der Menschen. Er sieht auch, was noch wird. Und er sieht, dass am Ende ihres Lebens die Rechnung sozusagen nicht stimmt. Weil er am Ende der ist, der sagt, wie er das Leben beurteilt der Menschen. Er spricht das Urteil. Und das sieht anders aus, als mancher sich so vorstellen mag. Wie sich die Skrupellosen im Leben von Gott abwenden, wendet Gott sich schließlich von den Skrupellosen ab. Ein kurzer Blick ins Neue Testament. Jesus erzählt ja ein Gleichnis vom reichen Kornbauern, der zu sich sowas sagt wie, du hast doch alles, was du brauchst, und denkt dabei an seine Geschäfte, an sein Geld, an das, was er projektmäßig noch organisieren muss, damit es ihm noch besser geht finanziell. Er denkt sicherlich auch an sein Ansehen, an seine Familie. Und Gott spricht zu ihm, du Narr, was nützt dir das alles? Du stirbst heute Nacht. Und was zählt das dann? Die Scheunen und das Geld, was bringt's? Es kommt darauf an, auch was am Ende steht, wie Gott urteilt. Und der Psalmist kommt zu dem Schluss und sagt, am Ende wird Gott über die Skrupellosen sagen, ihr habt ohne mich gelebt, nun geht das auch so weiter, nun ziehe ich mich auch von euch zurück. Gott drängt sich nicht immer auf. Wir können selber entscheiden, ob wir die Nähe Gottes erleben wollen oder nicht. Der Psalmist kommt zu dem Schluss, zu seinem persönlichen Bekenntnis, nicht nur, dass Gott gut ist zu Israel, sondern Gott nahe zu sein ist mein persönliches Glück. Das ist mein Weg. Der Weg, ich spreche nicht so gern von der Lösung, der Weg, sein Weg liegt in einer Gottesbegegnung. Das ist der Knackpunkt. Er bringt sich selber in die Nähe Gottes und sein Leben dreht sich. Sein Problem löst sich letztendlich nicht, wenn man es mal genau nimmt. Das Leben der Gottlosen, der Skrupellosen bleibt ja so, wie es scheint. Und sein Leben bleibt auch so, wie es scheint. Aber seine Sicht wird eine andere. Das ist das, was sich ändert, sein Blickwinkel, seine Perspektive. Er sieht weg von den anderen, er hört auf zu vergleichen. Guckt nicht mehr neben sich, sondern guckt quasi nach oben, zu Gott. Nimmt Kontakt auf zu dem, der über alles sieht. Er nimmt Gott in den Blick. Und kommt dann zu diesem Schluss, den wir in der Jahreslosung so formuliert hören, Gott nahe zu sein, ist gut für mich. Eigentlich steht da im hebräischen Ursprungstext stehen nur 4 Worte. Gott, Nähe, gut für mich. Nun bildet daraus mal einen Satz. Gut, wenn wir vorher schon die Jahreslosung gehört haben, ist das jetzt irgendwie kaum machbar, da noch was anderes draus zu formulieren. Es ist relativ deutlich von der Struktur des Textes im Ursprungstext, dass Nähe und Gott als ein Paar zusammengehören und gut für mich. Und dass man das dann irgendwie verbindet. Und da ist auch die logische Verbindung, dass das einander entspricht. Die Nähe zu Gott ist gleich gut für mich. Die Nähe Gottes ist gut für einen Menschen, weil das unsere Bestimmung ist. Das ist das, warum wir hier sind. So hat Gott uns geschaffen, damit wir in der Nähe Gottes leben. Man könnte fast sagen, wir haben so eine Art Lücke, einen Platz im Herzen, den nur Gott ausfüllen kann. Oder der vielleicht manchmal anders gefüllt werden kann, aber der sinnvoll nur mit Gott gefüllt werden kann. Vor vielen 100 Jahren hat der Kirchenvater Augustinus das so ausgedrückt: Du hast uns zu dir hin geschaffen, Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das drückt genau das aus, was der Psalmist hier bekennt am Ende. Diese Nähe, das Zusammensein mit Gott, darum geht es eigentlich. Da finde ich Ruhe und Frieden, da finde ich auch Energie wieder für meinen Alltag. Aber darum geht es hauptsächlich. Es wird uns immer etwas fehlen, wenn dieser Platz nicht ausgefüllt ist. Es ist wie bei einem Puzzle, wenn das so ein bestimmtes Teil fehlt. Es ist dann nicht vollständig. Funktioniert dann nicht. Und natürlich können wir sagen, aber es gibt immer Dinge im Leben, die mir fehlen. Ja, aber damit lässt sich leben, sage ich mal ganz pauschal. Damit können wir lernen zu leben. Und das ist sicher auch tägliche Aufgabe, mit den Dingen zu leben, von denen wir meinen oder wissen, dass wir sie auch irgendwie brauchen. Wobei wir letztendlich ja auch manchmal feststellen, also ohne manche Dinge lässt sich auch ganz gut leben. Vielleicht wäre es in diesem Jahr mal wieder dran, ein bisschen auszumisten und zu gucken, was brauche ich denn tatsächlich? Was ist schön, aber wo gibt es Dinge, die mich auch belasten, die einfach mal wirklich raus müssen, damit ich mich um das Wesentliche wieder drehe und nicht um diesen ganzen, ich sag mal, Kram, der mich ablenkt, auch von dem, was wichtig ist. Die Nähe zu Gott ist es, die diese Sehnsucht, die wir alle im Herzen haben, stillt und die das Loch in unserem Leben füllt, richtig füllen kann. Nun heißt Gott nahe zu sein nicht unbedingt, dass er jedes Gebrechen, jede Krankheit heilt und alles macht, dass alles perfekt ist, äußerlich gesehen. Es sind andere Dinge, die wir in der Nähe Gottes erleben, die uns gut tun. Zum Beispiel das Wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und wenn man jetzt mal überlegen würde, was ist denn wirklich wichtiger, neues Auto oder das Wissen, dass Gott mich liebt? Gut, ich brauche ein Auto, damit ich von A nach B komme. Vielleicht geht manches auch mit dem Fahrrad. Wir müssen ja nun auch in dieser Welt irgendwie existieren. Wir können ja nicht so tun, als wäre das alles völlig nebensächlich oder unwichtig. Nebensächlich ist es sicher manchmal. Aber ohne was könnte ich denn besser leben, wenn ich mich entscheiden müsste? Was erleben wir in der Nähe Gottes? Die Freude darüber, dass wir jederzeit mit Gott in Kontakt kommen. Und wir feiern das jeden Sonntag hier und erleben das zu Hause, wenn wir unsere Zeit mit Gott haben. Dass wir keine großen Hürden zu überwinden haben, um Kontakt mit Gott zu haben. Wir müssen nicht nach Jerusalem pilgern, um in den Tempel Gottes gehen zu können. Ist doch wunderbar. Man könnte auch mal spannend sein, aber wir können einfach zu Hause, im Auto, beim Spazierengehen nachher Gott erleben und Gott nahe sein. Wir können jederzeit mit ihm in Kontakt kommen, wir können ihm Sorgen und Kummer anvertrauen, weil er sich für uns interessiert. Das ist wichtig. Wir können in der Nähe Gottes die Gewissheit haben, dass er weiß, was uns wirklich bewegt im Herzen und was wir wirklich brauchen und dass er uns hilft. Wir haben in der Nähe Gottes die Möglichkeit, Schuld vergeben zu bekommen und wieder neu anzufangen. Wir haben in der Nähe Gottes das Vertrauen, dass Not und Kummer, dass das, was wir jetzt erleben, nicht das Letzte sein wird. Und wir haben die Hoffnung, dass das Leben hier auf der Erde nicht das Letzte ist und der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass dann nach noch was kommt, was Wunderbares, ein Leben in der Nähe Gottes. Und in der Nähe Gottes können wir darüber staunen, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist nahe ist. Dass er so direkt mit uns Kontakt hat, das kann man ja kaum irgendwie in Worte fassen. Da können wir manchmal nur staunen. Dass vieles, was wir mit Gott erleben, gar nicht von außen kommt, sondern von innen. Und dass wir deshalb auch nicht unser Glück von Äußerlichkeiten abhängig machen müssen. Vielleicht ist es in diesem Jahr wieder dran, neu staunen zu lernen über das, was Gott schenkt an Nähe, an Gutem, an Passendem. Luther übersetzt dieses Wort Tof auch manchmal mit Freude. Freude und Glück gehören ja nun irgendwie ziemlich eng zusammen. Ich wüsste gar nicht, wie man das großartig trennen könnte. Aber wie wäre es, wenn wir immer wenn wir uns freuen, das mal als Zeichen der Nähe Gottes sehen würden. Dazu müsste man erstmal merken, dass man sich freut. Also ich denke, Gottes Nähe zu erleben hat viel mit Merken zu tun. Also nicht mit ich merke mir etwas, sondern ich bemerke. Ich bin aufmerksam. Wenn ich mich freue, freut Gott sich außerdem auch noch mit. Das glaube ich. Dann ist vielfach Freude angesagt. Also Freude als Zeichen der Nähe Gottes erleben. Beziehungen. Glück hat unheimlich viel mit Beziehungen zu tun. Zum Hund, zu den Nachbarn, zur Familie, zu Menschen, die mir lieb sind, zu Freunden. Vielleicht verstehen wir wieder Beziehungen auch als Nähe Gottes zu erleben. Geistliche Gemeinschaft. Darin können wir auch Gottes Nähe erleben. Das ist so ein geistliches Geheimnis, dass geistliche Gemeinschaft gut tut. Tof tut. Dass da Dinge passieren, die sonst nicht passieren. Ich erlebe Gottes Nähe auch im Gottesdienst. Dazu kommen wir ja auch zusammen, dass wir hier Gemeinschaft haben und Gottes Nähe erleben. Und da ist jetzt, sage ich mal, relativ irrelevant, wie der Gottesdienst tatsächlich objektiv gesehen ist. Aber gut oder schlecht ist, ob da alles klappt oder nicht und welche Lieder gesungen werden. Im Gottesdienst, in dieser geistlichen besonderen Gemeinschaft, kann ich Gottes Nähe erleben. Einfach nur da sein, den Segen empfangen und damit rechnen, dass Gott da ist. Im Abendmahl, das wir einmal im Monat miteinander feiern, da wird sogar die Nähe Gottes körperlich spürbar in dem Brot, das wir essen, in dem Saft, den wir trinken. Auch vielleicht in dem Gemeinschaft, dass wir Brot und Kelch weitergeben und sehen, Mensch, ich bin nicht alleine. Und tatsächlich kann man auch Nähe Gottes erleben auf einer Beerdigung. Die Verse 23 bis 28 aus diesem Psalm sind häufig Bestandteil von Trauergottesdiensten. Wir glauben, dass ein gestorbener Mensch endgültig in Gottes Nähe kommt. Und für Menschen, die trauern, liegt darin eben auch der Trost, dass ein Mensch in die Nähe Gottes kommt. Und das Feiern einer Beerdigung eines solchen Menschen weist uns darauf hin, da ist etwas, worauf wir hoffen können. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und dann sind da natürlich noch die ganz vielen kleinen Glücksmomente, die wir mit Gott erleben können. Aber die könnt ihr euch ja selber mal gegenseitig nachher beim Kaffeetrinken erzählen. Der vollständige Satz der Jahreslosung heißt eigentlich: Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dieser Vers. Da gibt es ein Dennoch des Glaubens, wie man es so schön nennt. Ich aber. Das ist so ein bisschen wie: Ich erlebe mein Leben und diese Welt so, aber trotzdem, ein Dennoch. Ich halte trotzdem an Gott fest. Natürlich spüren wir die Gottesnähe nicht immer. Natürlich bleiben Fragen an ihn, Zweifel. Natürlich erleben wir Krisen. Natürlich gibt es noch viel Grund zum Klagen. Aber trotzdem, dennoch. Dennoch will ich in diesem Jahr 2014 auch darauf vertrauen, dass Gott mir nahe ist. Dennoch will ich in diesem Jahr 2014 von mir aus versuchen, an Gott dran zu bleiben und seine Nähe zu erleben. Lasst uns die Nähe Gottes suchen, lasst uns bei Gott bleiben, auch wenn er nicht ein perfektes Leben garantiert, auch wenn er keine Gesundheit garantiert. Lasst uns bei Gott bleiben, weil er uns festhält und uns ein ganz anderes Glück schenken kann, als die Welt uns schenken kann. Ich habe einen schönen Satz gelesen, der lautet: Gott leitet uns vielleicht nicht nach unseren Wünschen, aber nach seinem Rat. Und das klingt doch wirklich gut. Ich schließe mit den Versen, die vor diesem Ende stehen, aus der Jahreslosung, aus dem Psalm der Jahreslosung, und lese ab Vers 23. Und einige von euch kennen das in der Luther-Übersetzung. Ich lese das in einer anderen Übersetzung und würde euch da gern motivieren, dass ihr euch diese Verse auch nochmal richtig vornehmt, weil die oft doch auch sehr, sehr tief gehen. Und mit der Geschichte, die dieser Mensch im Hinterkopf habt und jetzt wir auch im Hinterkopf haben, hört euch mal dieses persönliche Bekenntnis dieses Menschen an. Vielleicht werden das ja auch unsere Worte. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Eines ist sicher: Wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf dir immer nahe sein, mein Herr und Gott. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich. Deine wunderbaren Taten will ich weitererzählen. Und das Schöne an diesen Versen ist auch der letzte Satz, dass es auch nicht nur bei mir und Gott bleibt. Ich will erzählen von dem, was du wunderbar getan hast, Gott. Es geht also auch noch einen Schritt weiter, dieser Weg aus meiner Beziehung zu Gott hinaus zu anderen Menschen, zum Bekenntnis in der Öffentlichkeit: Ich habe das und das mit meinem Gott erlebt. Finde ich ganz wichtig, dass das hier hinten auch noch drankommt, als, ja, vielleicht als Motivation. Da geht Gott auch mit. Auch da will Gott uns nahe sein, wenn wir Menschen erzählen von dem, was er uns bedeutet. Möge Gott uns in diesem Jahr segnen und nahe sein. Amen.